Ja, wir kommen jetzt zur Predigt. Im Unterschied zu den Fußballern in Hamburg können wir unseren Gottesdienst ja nicht ausfallen lassen wegen Regens. Heute ist ja das Derby, bitte nicht hingehen, ausgefallen. Ist nicht bespielbar, der Rasen. Bei uns wird aber trotzdem gespielt. Wir haben am Dienstag, am Mittwoch, bei der Bibelstunde angestoßen, dass wir jetzt einige Lektionen über den Heiligen Geist hören wollen, diskutieren wollen. Und ich habe mir gedacht, ich werde heute die Predigt daraufhin gehend einleitend ein paar Sachen zum Heiligen Geist sagen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer ist der Heilige Geist? Und da gehen schon einige Meinungen auseinander. Etwas, das ich gelesen habe von einer Gemeinde, die meint eben, dass der Geist ein Teil von Jesus und von Gott dem Vater ist, aber eben keine eigene Persönlichkeit ist. Die katholische Kirche und die meisten anderen christlichen Lehrer lehren allerdings, dass der Heilige Geist eine eigenständige Persönlichkeit ist, genauso wie Gott der Vater. Gott, Jesus Christus, ist auch Gott, der Heilige Geist, eine eigenständige Persönlichkeit. Und ich persönlich denke auch, dass es so ist. Allerdings gibt es dazu keine definitiven Anordnungen oder Bibelstellen, dass man sagen könnte, ja, es ist nicht nur der Geist Gottes, sondern er ist selber auch der Heilige Geist, eine eigene Persönlichkeit. Aber das ist gar nicht so wichtig für uns als Christen, ob nun der Geist eine eigene Persönlichkeit oder eine eigene Person ist oder nicht, sondern viel wichtiger ist für uns die Bibelstellen, die wir sehen, wo wir erkennen, dass der Heilige Geist für uns eintritt, dass er für uns da ist, dass er derjenige ist, der uns Christen hilft, zu kämpfen, aufzustehen, und damit wir uns in dieser Welt als Christen auch durchsetzen können. Damit sich das Reich Gottes überhaupt gegen Sünde und Tod und den Satan durchsetzen kann, bedarf es einer wirksamen Kraft. Und diese Kraft ist der Heilige Geist. Das heißt, ohne den Heiligen Geist wäre es für Jünger Jesu gar nicht möglich, sich durchzusetzen gegen Sünde, gegen Tod, gegen den Teufel, weil wir einfach zu schwach wären. Ich habe eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, und zwar Joel, einige hundert Jahre bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, spricht hier der Prophet: Weiter sagt der Herr, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Es gibt auch andere Bibelstellen, wo Jesus immer wieder vom Kommen des Reich Gottes, des Reiches Gottes spricht und auch immer wieder gleichzeitig von einer wirksamen Kraft spricht. Im Griechischen von Dynamis. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, sehen wir dann, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. In Vers 4: Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Und im Vers 16 sagen die dann: Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Das ist noch einmal das, was ich schon vorhin gelesen habe. Wenn die Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die Alten prophetische Träume. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist aus und sie werden als Propheten reden. Hier schließt sich der Kreis also wieder. Einige hundert Jahre später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und die Apostel zusammengekommen war, ist dieses Wunder geschehen, dass dieser Heilige Geist über alle ausgegossen wurden, die auch an Jesus geglaubt haben. Der Heilige Geist wird die Welt überführen. Wie macht er das? Durch die Predigt des Evangeliums. Er wird die Apostel in der ganzen Wahrheit leiten. Er wird nicht eigenmächtig handeln, sondern nach dem von Gott bestimmten Auftrag. Und er wird Christus verherrlichen, nicht sich selbst. Christus bleibt immer im Mittelpunkt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ich wollte jetzt aus dem Lexikon der Bibel, weil es sehr interessant ist, was da auch zum Heiligen Geist geschrieben wird, vorlesen. Zunächst mal der schöpferische Geist Gottes. Er ruft alles Seiende ins Dasein und erhält es. Bevor aus dem anfänglichen Chaos ein Kosmos wurde, schwebte der Geist Gottes auf dem Wasser. In ihm war die schöpferische Urkraft, die alles schuf. Der göttliche Geist ist der Odem Gottes, das Leben schafft. Dieser Geist des Lebens macht die verstreuten Gebeine Israels und die zwei getöteten Zeugen aus Offenbarung 11 wieder lebendig. Er gleicht jenem Wort, das am Anfang bei Gott war und durch das alle Dinge gemacht sind, denn in ihm war das Leben. Dieses schöpferische Wort ist Christus selbst. Die Gleichheit Christi mit dem Geist Gottes hat Paulus einmal in die Worte gefasst: Der Herr ist der Geist. Der Heilige Geist ist im menschlichen Leben die sich auswirkende Gotteskraft. Das ist bereits im Alten Testament bekannt. Der Geist Gottes ist es, der die Menschen verständig macht. Du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Der Leitung dieses Geistes darf man sich anvertrauen. Er vollbringt mächtige Taten und stellt menschliches Bemühen in den Schatten. Er rüstet berufene Menschen mit außerordentlichen Gaben und Kräften aus, zum Beispiel jetzt im Alten Testament, den Künstler, den Richter, den Propheten, den gesalbten König Israels und so weiter. Oft bewirkt dieser Geist, wenn er über einzelne Menschen oder Gruppen kommt, dass sie in Verzückung geraten, wie das zum Beispiel geschehen ist bei den 70 Ältesten, die einen Anteil von Mose Geist bekommen haben. Zu der Zeit sind diese 70 Ältesten in Verzückung geraten. In der Taufe am Jordan kommt der Geist Gottes auf Jesus herab. In der Kraft dieses Geistes ist Jesus umhergezogen und hat Zeichen und Wunder getan. Seine Jünger blies er nach der Auferstehung an: Nehmt hin den Heiligen Geist. Die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah mit machtvollen Zeichen, einem Brausen, gewaltigen Wind und Zungen zerteilt wie von Feuer. Diese Zeichen stellten offenbar die alles bewegende und mit sich fortreißende Gewalt sowie die läuternde und reinigende Kraft des Heiligen Geistes dar. Unter diesen begleitenden Umständen wurden die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der erhöhte Christus hatte vom Himmel her von ihnen Besitz genommen. Das zeigt sich auch sofort in der Vollmacht, mit der Petrus predigt, und hat seine Auswirkung darin, dass Gemeinde entsteht und die lebende Gemeinschaft beieinander bleibt. Wenn Christus durch den Geist in den Gläubigen Wohnung nimmt, so wird er zunächst er selber in ihnen verherrlicht. Was Christus für uns auf Golgatha getan hat, wird in ein helles Licht gestellt und noch mehr. Jenes, ihr in mir und ich in euch, wird zur konkreten Erfahrung. Und jetzt der Punkt. Wenn Christus durch den Heiligen Geist in den Gläubigen Wohnung nimmt, wird ihn ferner in irgendeiner Weise zum Dienst für den Herrn berufen und entsprechend ausgerüstet. So erging es den Jüngern zu Pfingsten. Sie empfingen Vollmacht und den Freimut, den Herrn von den Menschen zu bezeugen. Sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Von Anfang an teilt der Heilige Geist bestimmte Geistes- oder Gnadengaben den Gläubigen zu, die sie instand setzen, in vollmächtiger Weise ihren Auftrag zu erfüllen. In den ersten christlichen Gemeinden waren es verschiedene Geistesgaben, die aber später in der Christenheit wieder zurücktraten, ohne ganz zu verschwinden. Über diese Gaben und ihren Gebrauch kann man hauptsächlich in Korinther 12 und Kapitel 14 lesen. Jetzt aber der Punkt. Sie dienen zur Verherrlichung des Herrn und zur Auferbauung der Gemeinde. Deswegen sind Geistesgaben da. Zur Verherrlichung Gottes und zur Auferbauung der Gemeinde und nicht zur Verherrlichung von sich selbst. Im Einzelnen waren es Gaben der Erkenntnis, des vollmächtigen Zeugnisses, der Krankenheilung, der Weissagung, der Geisterunterscheidung und so weiter. Anja Mack und Ingrid und ich waren ja vor einigen Wochen bei diesem Dr. Arne Elsen. Und der hat gepredigt über Krankenheilung. Er hat seine Praxis da an der Bramfelder Chaussee und sehr viele Dinge schon passiert. Er ist jetzt seit 10 Jahren Christ und ist selbst Mediziner, betet aber für die Patienten. Und er sagt, in der Bibel liest er, 10 wurden von Jesus geheilt. Einer ist zurückgekommen und hat sich bedankt dafür. Und das passiert immer wieder. Er telefoniert hinterher, er schickt E-Mails hinterher, ist etwas passiert? Ja, ich bin gesund, alles in Ordnung, aber mich zu melden oder das zu sagen, warum denn? Ich bin doch gesund. Und genauso ist es oft, dass wir Gott nicht danken dafür, was er getan hat. Wenn etwas passiert, wenn ein Wunder geschieht, dann sollen wir auch den Mund aufmachen und es erzählen, weil das den Glauben von anderen aufbaut und stärkt. Also, die Geistesgaben dienen zur Auferbauung der Gemeinde und natürlich zur Verherrlichung des Herrn. Wenn Christus durch den Geist in den Gläubigen Wohnung nimmt, so stehen sie hinfort unter dem neuen Gesetz des Geistes, das sie von dem alten Gesetz der Sünde und des Todes freimacht, mit dem geistgewirkten Leben in Christus Jesus. Und das ist die Römer, das Römer Kapitel 8, Kapitel 7, Kapitel 8, das ich vor einigen Wochen schon mal gepredigt habe. Ist nicht so leicht zu verstehen, das Ganze, aber wenn man sich damit beschäftigt, kann man das nachvollziehen. Nun lebt man nicht mehr nach dem Fleisch, nach der alten Wesensart des unerlösten Menschen, sondern nach dem Geist. So kann Paulus den Galatern zurufen, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wer sich vom Geist regieren lässt, steht unter keinem anderen Gesetz mehr, er ist königlich frei. Der Heilige Geist will im Gläubigen die Oberherrschaft behalten, er ermahnt, deckt verborgene Schuld auf und wirkt auch das rechte Beten mit unaussprechlichem Seufzen. Seine Wirkungen sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, unter denen die Liebe die größte ist. Der Gläubige ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ist seines Heils in Christus gewiss und erwartet in froher Hoffnung auf die kommende Erlösung. Der Heilige Geist ist Gottes freie Gabe und kann nur auf dem Gnadenwege erlangt werden. Das heißt, nur wenn jemand an Jesus glaubt und ihn als seinen Herrn in seinem Leben annimmt, kann er die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Deswegen heißt es an einer anderen Stelle, die Welt kennt ihn nicht und sie glaubt ihm nicht. Und deswegen kann sie ihn auch nicht empfangen, den Heiligen Geist. Als Christen glauben wir an Jesus, nehmen ihn als Herrn an und deswegen bekommen wir auch die Gabe des Heiligen Geistes. An einer anderen Stelle heißt es in Römer, wer den Geist nicht hat, ist nicht Gottes Kind. Soweit zum Heiligen Geist. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Mittwoche, was unsere Bibelstunde betrifft, wenn wir uns jeder Einzelne vorbereitet ist. Das ist die Vorgabe, die wir von Joachim bekommen haben. Jeder Einzelne ist vorbereitet. Und wir wollen darüber sprechen jetzt. Die nächsten zwei Male haben wir uns vorgenommen. Hoffentlich wird es öfters so sein, und wo wir tiefer verstehen können, was der Heilige Geist mit uns vorhat. Danke.
Lied 378, Herr, wann ich festhält, deine starke Hand.